Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Tiger hat getan, was der Tiger tun musste. Aber, also Entschuldigung, muss man sich das auch noch als Video angucken und müssen überhaupt lebende Tiere verfüttert werden? Mitarbeiter in einem Zoo in China haben einen Esel in ein Tigergehege geschoben. Und ihr könnt euch vorstellen, was diese Tiere mit dem Eselchen gemacht haben. Das Ganze war eine Protestaktion, weil der Zoo einem Mitarbeiter noch Geld schuldet. Und deshalb musste dieser Esel dran glauben. Sebastian Rahms heute Abend bei mir im Studio.
Hallo.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dem Tiger kann man eigentlich keinen Vorwurf machen.
Niemandem.
Aber dem Menschen schon,
natürlich,
oder nicht?
Die Tiere, ob Tiger oder Esel, sind beide im Gewalt des Menschen. Das ist eigentlich Missbrauch auf beiden Seiten. Eine total beschissene Aktion.
Beschissene Aktion. Und wir gucken uns gleich nochmal an, ob das überhaupt sein muss und wo es erlaubt ist, dass Tiere lebendig verfüttert werden. Also, in diesem Sinne, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn gewählt wird, dann an einem Donnerstag. Das ist so ein traditionelles Ding in Großbritannien. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo es mal kein Donnerstag gewesen ist. Großbritannien wählt heute also am Donnerstag ein neues Unterhaus und es ist ein Rennen zwischen Premierministerin Theresa May von den Konservativen und Jeremy Corbyn von der Labour-Partei. 45 Millionen Briten haben sich dafür registrieren lassen. Die Wahllokale haben bis 23 Uhr unserer Zeit geöffnet. Prognosen wird es erst danach geben, aber wir können ja schon mal sprechen, zumindest über eine Tendenz, und zwar mit Jeremy Cliff. Er leitet in Berlin das Büro der britischen Wochenzeitung The Economist. Hallo Jeremy.
Schönen guten Abend.
Jeremy, ich sage das mal mit Vorsicht, weil die Prognosen beim Brexit ja auch nicht richtig gelegen haben, aber Theresa May lag bisher immer vorne in den Umfragen. Ihr Polster ist ein bisschen kleiner geworden, Corbyn hat aufgeholt. Was kannst du sagen über die Tendenz?
Ja, als Theresa May diese Wahl angekündigt hat, sah es so aus, dass sie einen Riesenerfolg bekommen würde und dass das fast garantiert war. Es stimmt, dass Jeremy Corbyn in den letzten Wochen aufgeholt hat. Theresa May will sowieso wahrscheinlich eine größere Mehrheit im britischen Unterhaus gewinnen, aber am meisten hat sie Vertrauen verloren, auch wenn sie ein relativ gutes Ergebnis schafft. Innerhalb der eigenen Partei, unter den Wählern, unter den Abgeordneten. Die ganze Idee war, ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu gewinnen. Aber jetzt ist sie eine schwächere Figur innerhalb der britischen Politik.
Also Vertrauen verloren, hast du gesagt. Wie stark hat denn der Brexit diesen Wahlkampf bestimmt? Oder ist das durch diese drei Anschläge in diesem Jahr in Großbritannien doch etwas zurückgetreten hinter das Thema innere Sicherheit?
Auch vor den Anschlägen hat der Brexit eigentlich eine ziemlich kleine Rolle gespielt. Und das finde ich wirklich komisch, weil das wichtigste Thema für Großbritannien im Moment ist, das ist die große Frage unserer Generation. Und Theresa May wollte, dass das ein Brexit-Wahlkampf sein soll. Aber die Wahrheit ist, dass weder Theresa May noch Jeremy Corbyn wirklich über dieses Thema sprechen wollen. Theresa May will nicht zugeben, dass es peinliche oder schwierige Kompromisse geben müssen, die sie in Brüssel eingehen muss. Und Jeremy Corbyns eigene Partei, die Labour-Partei, ist, was diese Frage angeht, sehr gespalten. Also weder der eine noch die andere will über den Brexit reden. Und vor allem nach den Anschlägen war das Thema innere Sicherheit am wichtigsten. Aber das hat auch nicht wirklich beherrscht. Das ist ein komisches Wahlkampf, wo es keine einziges Thema gegeben hat.
Also es gab kein wirklich so zentrales Thema,
genau,
würdest du sagen.
Mhm. Genau. Das Komische ist, wir haben ein parlamentarisches System in Großbritannien. Das heißt, wir wählen keinen Präsident, so wie in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten, sondern Abgeordneten für den Wahlkreisen. Doch Theresa May wollte, dass wir fast einen Präsidentschaftswahlkampf haben, weil ihre Beliebtheitswerten am Anfang so stark waren, wollten sie das alles personalisieren. Also sie hat über mein Wahlprogramm gesprochen und mein Team, sogar nicht die konservative Partei. Ich glaube, dass eine Folge davon ist, dass wir nicht wirklich die wichtigsten Themen wie der Brexit, wie die Wirtschaft besprochen haben in diesem Wahlkampf. Und das finde ich eigentlich schade.
Was würde denn passieren, spinnen wir mal ein bisschen rum, wenn Jeremy Corbyn es schaffen würde bei dieser Wahl? Oder hältst du das für komplett ausgeschlossen?
Fast komplett. Also man kann heutzutage in der Politik nichts ausschließen. Ich dachte, dass Großbritannien gegen den Brexit wählen würde. Ich dachte, dass Amerika gegen Donald Trump wählen würde. Also wir sind in komische Zeiten. Aber wenn er gewinnt, er wird bestimmt keine Mehrheit bekommen. Das ist vollkommen auszuschließen. Aber es ist mehr oder weniger möglich, dass keine der großen Parteien eine Mehrheit im Unterhaus gewinnen wird. Und in dem Fall ist es wirklich schwer zu sagen, was passiert. Wir haben in Großbritannien keine Tradition, so wie in Deutschland, von großen Koalitionen von Mitte links und Mitte rechts. Das gibt es bei uns einfach nicht. Das ist ein sehr konfrontationelles System. Also es ist möglich, dass er vielleicht eine Koalition aus kleineren Parteien, Grünen, die Liberaldemokraten, die schottische Nationalisten irgendwie zusammenbilden kann. Oder es könnte auch weitere Neuwahlen geben. Das wäre eine sehr chaotische Situation.
Heute wird in Großbritannien gewählt, ein neues Unterhaus. Und damit entscheidet sich eben auch, wer weiter Regierungschefin oder vielleicht ja auch Regierungschef bleibt. Das werden wir frühestens nach 23 Uhr erfahren. Solange sind die Wahllokale in Großbritannien geöffnet. Und erst ab dann wird es die frühesten Prognosen geben. Einschätzungen dazu von Jeremy Cliff von The Economist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich bin der festen Überzeugung, das kann kein Zufall sein. Es geht einfach nicht. Da trage ich heute mein Lieblingsarmband zum allerersten Mal mit einem Eselchen drauf. Weil Esel sind wirklich meine absoluten und untoppbaren Lieblingstiere. Die haben sowas Störrisches, so ihren eigenen Willen, ne? Und dann kommt sowas. Gestern ist in einem Zoo in China ein lebendiger Esel in ein Tiergehege geschoben worden, gegen seinen Willen. Und das ist gemacht worden, beziehungsweise dieses Gehege, in das er da reingeschoben worden ist, das war das Gehege von Tigern. Und die haben nun mal das gemacht, was Tiger machen mit Eseln. Sie haben ihn aufgefressen. Zu einem Überfluss ist das auch noch gefilmt worden. Ich kann mir sowas nicht angucken, aber unser Reporter Sebastian Rams, der hat das zumindest mal teilweise übernommen.
Ja.
Sebastian, bitte nicht zu detailliert und in allen Einzelheiten, aber was kann man sehen?
Okay, ich gebe mir Mühe, aber du musst schon ein bisschen stark sein. Also pass auf, neben dem Tiergehege, da steht ein kleiner Transporter mit aufgeklappter Ladeklappe und von der führt ein Brett, ja, so als eine Art Rampe direkt zum Rand des Tigergeheges und von dort wird halt der lebende Esel dann einfach plumps in das Wasserbecken geschubst, dass das Gehege so nach außen hin abschirmt. Dann gibt es einen Schnitt in dem Video. Man sieht einen der Tiger, der sich im Wasser auf den Rücken des Esels wirft und der Beute dann in den Nacken beißt.
Und der Esel hat lange gelitten, langer Todeskampf oder was?
Leider ja. Das Video bei YouTube ist zum Glück aber nur ein Zusammenschnitt und dauert eine Minute und ja so 27 Sekunden und hat aber schon 630.000 Aufrufe zu verbuchen. In Wahrheit dauerte der Todeskampf des Esels aber insgesamt 30 Minuten, eine echt lange Zeit. Aber wer sich das kurze Video ganz anschaut, der sieht eben alle entscheidenden Szenen vom Erlegen des Esels durch diese Tiger. Und am Ende ist das Tier dann natürlich tot und im Wasser verteilt sich eine große Blutlache.
Gut, also mir ist schon klar, ne? In der Natur läuft das halt genauso ab. Also wenn diese Viecher in der Natur irgendwo unterwegs sind, die Tiere, die haben Hunger, die müssen jagen. Ist mir alles klar. Aber das ist ja eine Lebendfütterung in einem Zoo. Ja. Ist das in China generell erlaubt?
Also das Besondere ist, in diesem speziellen Fall war es gar keine offizielle Fütterung des Zoos, sondern eine brutale Protestaktion eines Investors, der wohl noch Geld von diesem Zoo haben will und es bisher wohl nicht bekommen hat. Aber über die grundsätzliche Situation in China hat mich Peter Höfken von der Tierrechtsorganisation PETA mal aufgeklärt.
Ja, wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass wir Tierquälereien aus Asien gemeldet bekommen, wo man hier nur mit dem Kopf schüttelt und wir dann erfahren müssen, dass das tatsächlich erlaubt ist. Es gibt kein Tierschutzgesetz, es gibt keine Regelungen, keine gesetzlichen Regelungen, die die Tiere vor sowas schützen.
Ja, und das hat mir auch Alexander Sliva bestätigt. Er ist Kurator im Kölner Zoo. Und nach seinen Informationen ist die Lebendfütterung in manchen Zoos oder, er sagte, Wildlife Parks, werden sie auch genannt, eben erlaubt.
Wie sieht es mit Fütterung in Deutschland aus? Also dürfen Tiger hier auch mit lebendigen anderen Tieren gefüttert werden?
Nein, denn der Rechtsprechung sei Dank gilt in Deutschland eben das Tierschutzgesetz, was es in China nicht gibt. Und das sieht in so einem Fall folgendes vor, sagt Alexander Sliva.
Also generell ist es nicht verboten, aber es verstößt gegen das deutsche Tierschutzgesetz und zwar nach dem Paragraphen 1. Das geht nämlich der Grundsatz, darf man einem Tier ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. Und weil man natürlich jetzt Tiger oder Großkatzen allgemein natürlich auch mit Fleisch von getöteten Tieren füttern kann und die das auch gerne fressen, ist das also nicht notwendig, also ein lebendiges Tier an einen Tiger zu füttern.
Aber wie fast immer, keine Regel ohne Ausnahme, denn manche Schlangenarten, die essen keine toten Futtertiere und die dürfen dann mit lebenden Mäusen gefüttert werden, sagt der Gesetzgeber, denn dann liegt eben ein, wie man das nennt, vernünftiger Grund vor.
Gut, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, es wäre auf eine gewisse Weise natürlicher Raubkatzen lebende Beute vorzuwerfen, fressen die ja sonst auch in der freien Wildbahn, damit eben zum Beispiel Tiger so jagen können, wie sie das sonst auch machen würden.
Könnte man. Dagegen spricht aber, dass die potenzielle Beute ja überhaupt keine Fluchtmöglichkeiten im Zoo hat, wie in einer natürlichen Umgebung, denn ihr Schicksal steht ja von Beginn an fest. Die sollen eben die Tiger jetzt in diesem Fall ernähren. Und Alexander Sliva vom Kölner Zoo, der kennt noch einen Grund, der dagegen spricht.
Außerdem sind natürlich auch häufig diese Tiere in diesen Parks eben nicht sehr hungrig. Das heißt also, eine wilde Katze würde zum Beispiel deutlich effektiver und schneller töten, um natürlich nicht zu verletzt zu werden, weil sie natürlich sehr motiviert ist durch den Hunger. Und deswegen ist es natürlich tatsächlich ein absolut unnötiger Grund, so einem Tier solche Schmerzen und Leiden zuzufügen.
Ja, und generell sagt er, ist es typisch für Raubkatzen, dass sie mit einem Beutetier spielen, wenn sie eben eher satt sind und keinen Hunger haben. Und das hat der Esel in dem chinesischen Wildlife Park leider am eigenen Leib erfahren müssen.
In China ist in einem Zoo ein lebender Esel in ein Tigergehege geschoben worden und dann dort gekillt worden von den beiden Tigern. In Deutschland, in den Zoos, ist so eine Lebendfütterung nicht erlaubt und in China gibt es dazu schlicht einfach gar keine Gesetzgebung. Ja. Sebastian Rams hat euch mehr dazu erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Langsam wird's unübersichtlich auf der arabischen Halbinsel. Saudi-Arabien und einige andere Staaten isolieren ja Katar, weil die Terrororganisationen unterstützen sollen, so lautet der Vorwurf. Iran macht Saudi-Arabien für die Anschläge in Teheran gestern verantwortlich und die Türkei stationiert Truppen in Katar. Es passiert viel im Moment auf der arabischen Halbinsel und damit wir ein bisschen besser verstehen, wer da mit wem verbündet ist bzw. verfeindet und welche Interessen da wer hat bei diesen politischen Machtspielen, spreche ich drüber mit unserer Korrespondentin für die Region, Anna Osius. Anna, lass uns mal mit dem letzten Beispiel anfangen, das ich gerade genannt habe. Die Beziehung zwischen Katar und der Türkei. Wie eng sind die?
Ja, die sind schon sehr eng. Die Türkei unterhält bereits eine Militärbasis in Katar. Da sind rund 100 Soldaten stationiert. Und jetzt hat das türkische Parlament beschlossen, weitere Truppen in Katar zu stationieren. Die genaue Zahl ist noch unklar. Es könnten bis zu 3000 Soldaten werden, die dort demnächst sind. Der türkische Präsident Erdogan sieht sich ganz klar als Verbündeter von Katar. Das hat mit der Ideologie zu tun. Katar gilt als Hauptfinanzier der islamistischen Muslimbruderschaft. Und der fühlt sich eben Erdogan und seine AKP politisch-ideologisch auch verbunden, auch wenn es da ideologisch deutliche Unterschiede gibt. Fakt ist aber, dass Erdogan den Abbruch der diplomatischen Beziehungen von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten mit Katar scharf kritisiert hat. Er hat sich ganz klar auf die Seite von Katar gestellt. Und das ist ein bisschen heikel für die Türkei, weil eigentlich unterhält Erdogan auch gute Beziehungen zu anderen Golfstaaten. Und nicht zuletzt kommen Saudis gerne in den Urlaub in die Türkei. Und die Türkei steckt ja gerade in einer ziemlichen Tourismuskrise. Es gibt jetzt schon Boykottaufrufe. Also das könnte für die Türkei noch heikel werden.
Saudi-Arabien ist ja eben einer der Staaten, die beschlossen haben, dass sie Katar jetzt isolieren wollen. Warum kommt das eigentlich ausgerechnet jetzt zu diesen Spannungen?
Ja, den Grundkonflikt in der Region, den gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Saudi-Arabien gegen den Iran. Also zwei Großmächte in der Region. Saudi-Arabien sunnitisch, der Iran schiitisch. Und diese beiden Großmächte ringen um die Vormachtstellung in der Region und sehen sich derart als Erzfeind gegenseitig, dass es gleich mehrere Kriege in der Region gibt, die als Stellvertreterkriege ausgefochten werden, nämlich einmal Syrien und dann auch der Jemen. Und dass es ausgerechnet jetzt zu dieser neuen Stufe der diplomatischen Eskalation kommt, das liegt Beobachtern zufolge sehr eng zusammen mit dem Besuch von Trump, der ja kürzlich in Saudi-Arabien war. Da hat sich Trump ja demonstrativ an die Seite der Saudis gestellt und hat den Iran verteufelt. Und deswegen fühlen sich die Saudis jetzt bestärkt, eigentlich alle in die Schranken zu weisen, die es wagen, mit dem Iran überhaupt zu reden. Vor allem eben Katar. Das kleine Emirat ist dem großen Nachbarn sowieso schon lange ein Dorn im Auge, weil es eben eine sehr eigene Außenpolitik fährt und sich nicht devot der Politik Saudi-Arabiens unterordnet.
Meinst du eigentlich, Trump hatte das auf der Rechnung, als der dort war zu Besuch? War das ein Kalkül?
Da bin ich mir nicht so sicher, ob das ein Kalkül war. Jetzt hat Trump ja so getan und hat gesagt, das sei alles ein Ergebnis seiner tollen Außenpolitik. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht, ob er so weit gedacht hat. Aber ganz klar, die Saudis sind sich jetzt wieder der Rückendeckung der Amerikaner bewusst und sicher. Das war ja unter Obama nicht so. Mit der Annäherung an den Iran, Obama hat ja versucht, den Konflikt mit dem Iran zu entschärfen, da waren sich die Saudis dann nicht mehr sicher, wo die Amerikaner stehen. Und jetzt unter Trump hat das eben dieses Machtgebaren zur Folge. Was sich jetzt grundlegend ändern könnte, ist, dass Katar möglicherweise jetzt näher an den Iran rutscht. Also das Gegenteil letztlich erreicht wird von dem, was Saudi-Arabien will. Heute hat der Iran Katar angeboten, Lebensmittellieferungen zu übernehmen. Katar ist ja gerade ziemlich abgeschnitten, weil eben diese Grenze zu Saudi-Arabien dicht ist. Und Katar sagt jetzt, naja, vielen Dank, wir haben uns noch nicht entschieden. Aber es könnte tatsächlich sein, dass aus diesen ja bisher nur vorsichtigen Gesprächspartnern Katar und Iran jetzt womöglich Verbündete werden. Das ist in dieser Region geopolitisch sicherlich nicht ungefährlich.
Anna Osius über die Lage auf der arabischen Halbinsel und wie die einzelnen Staaten miteinander verbunden oder auch verfeindet sind.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, ich habe ja immer tolle Vorsätze, so jeden Tag. Manchmal haut es nicht so ganz hin. Das liegt dann meistens daran, dass ich ein bisschen zu faul bin oder so denke, ach komm ey, ich habe doch auch ein Auto. Also bin ich heute mal schön mit dem Autochen hier in den Sender gefahren. Mache ich eigentlich sonst lieber mit dem Rad, weil ich weiß, das ist irgendwie schöner und davor und danach fühle ich mich besser und es ist eigentlich auch eine Strecke, kann man eigentlich ganz gut unterwegs sein. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Bist du gerne mal mit dem Rad unterwegs?
Ich bin gerne mal mit dem Rad unterwegs, lass mich auch gerne mal beschimpfen von anderen Radlern oder Autofahrern.
Ich auch.
Bei mir war es jetzt genau umgekehrt. Gestern, muss ich sagen, mit dem Auto, ich war zu müde, zu schlapp, ich weiß es nicht.
Manchmal hat man einfach manchmal, solche Tage.
Aber heute dafür ab aufs Rad, ne? Denn es ist einfach irgendwie doch besser, ne? Denkt man sich so. Und das machen auch viele in Kopenhagen, kennen wahrscheinlich viele. Die
Mega-Fahrradstadt.
Genau, ja. Man sagt immer, die Fahrradwelthauptstadt. Inoffiziell sehr, sehr viele Leute unterwegs. Da rollen über manche Straßen bis zu 50.000 Fahrräder pro Tag. Und das sind einfach viel zu viele. Und statt ständigem Gehupe kommen da die Fahrradklingeln wohl gar nicht mehr zur Ruhe. Denn es herrscht der große Fahrradstau in Kopenhagen.
Naja, ich meine, eigentlich fährst du ja Fahrrad, damit du nicht im Stau stehst. Ne? Also was ist da jetzt gerade los? Sind einfach zu viele Fahrräder da?
Ja, es gibt einfach wirklich zu viele. Es gibt aber auf der anderen Seite, deswegen fahren so viele, Fahrradschnellwege, spezielle Fahrradbrücken, um die Wege zu verkürzen und pass auf, so gebogene Mülleimer, damit die Radler auch bei voller Fahrt den Apfelkit schön in die Tonne werfen und nicht die Stadt zumüllen. Und trotzdem sind es einfach zu viele. Mehrspurig stehen die da Reifen an Reifen und warten auf Grün an der Ampel.
Und jetzt braucht man da ein Fahrradnavi oder was? Oder kommt man trotzdem zum Ziel?
Ja,
oder
keine schlechte Idee. Du könntest die Kopenhagener Stadtplaner unterstützen mit diesem Vorschlag, an die E-Mail schicken. Sie will aber die Stadt erstmal clevere Infotafeln aufstellen. Da gibt es dann rote bzw. grüne Pfeile zu sehen und die zeigen an, ob man dann doch besser auf die Nebenstraße ausweicht oder nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Videos, ich habe es vorhin getan, im Netz anguckt, dann weiß ich nicht, ob ich echt noch Bock hätte, da aufs Fahrrad zu gehen. Denn dieses ständige Ab- und Aufsatteln geht mir ja hier schon ziemlich auf die Nerven und da sind wirklich nur Räder unterwegs, nur.
Autostau bei uns, Fahrradstau in Kopenhagen. Na dann, viel Spaß beim Radeln.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt Gespräche, die fallen einem schwer, weil man was will von der Chefin oder vom Chef. Nach einer Gehaltserhöhung fragen zum Beispiel, ja? Es fällt nicht so leicht. Im blödesten Fall sagt die Chefin oder der Chef, ach du, weißt du was, ich glaube, nö, mehr Geld gibt's erstmal nicht. Bevor ihr denkt, das ist ja mal richtig bescheiden gelaufen für mich, Moment. Es gibt andere Möglichkeiten, wie man eine Gehaltserhöhung bekommen kann, auf eine andere Art und Weise, also alternative Gehaltserhöhungen. Dabei geht es dann nicht direkt um Geld, das so bei euch auf dem Konto landet, sondern um Dinge, die sich manchmal viel mehr lohnen als Kohle. Johannes Döbbelt stellt euch ein paar Alternativen vor.
Ihr habt euch schon das ganze Jahr lang drauf gefreut und dann ist es endlich da. Das Gehaltsgespräch mit eurem Chef.
Wie bitte? Sie wollen eine Gehaltserhöhung?
Und selbst wenn euer Chef mal 100 Euro mehr im Monat springen lässt, Steuern und Sozialabgaben sei Dank, bleiben davon vielleicht nur 50 Euro übrig. Dabei ist es mit ein paar völlig legalen Tricks ganz einfach möglich, von der 100 Euro Gehaltserhöhung auch, Moment, ja, genau, 100 Euro zu behalten. Der Clou ist, sich die extra Kohle nicht bar oder aufs Konto, sondern in anderer Form auszahlen zu lassen. Und dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Die Prepaid-Kreditkarte.
Das Unternehmen kann monatlich bis zu 44 Euro auf diese Kreditkarte zahlen. Der Mitarbeiter bekommt die Karte, darf das Geld ohne Abzug behalten und ausgeben, wofür er will.
Sie können diese Karten, wenn sie beladen sind, wirklich weltweit einsetzen. Und das sowohl im Internet natürlich als auch in allen möglichen Point of Sales weltweit.
Sagt Dennis Meurer, der mit seiner Firma Investwerk andere Unternehmen darin berät, wie sie solche alternativen Bezahlungssysteme nutzen können.
Das Geschenk.
Geburtstag haben wir doch alle gern. Oder vielleicht auch mal eine Hochzeit oder ein Dienstjubiläum.
Auch so ein klassisches Beispiel, würde ich mal sagen, das wenig genutzt wird im Unternehmen.
Zu solchen Anlässen darf euch eure Firma was schenken. Und zwar maximal 3-mal im Jahr und jeweils nicht mehr als 60 Euro. Gut, heiraten tut man jetzt nicht jedes Jahr, aber Geburtstag haben schon, sind also mindestens 60 Euro brutto wie netto.
Das Dienstfahrrad.
Der lichthupende und drängelnde Dienstwagen-Assi auf der Autobahn war gestern. Heute fährt man Rad.
Das Dienstfahrrad ist eine tolle Geschichte. Unglaublich in Mode mittlerweile.
Seit 5 Jahren ist das Dienstrad dem Dienstwagen rechtlich gleichgestellt. Seitdem kann sich ein Mitarbeiter ein Rad vom Unternehmen leasen. Dafür zahlt er monatliche Leasinggebühren und kann dann mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber auch privat so viel damit rumradeln, wie er will. Auch hier gibt es wieder Steuervorteile und deswegen sind die tatsächlichen Kosten für den Mitarbeiter ziemlich gering, sagt Dennis Meurer.
Man kann sogar einen Daumen sagen, wenn Sie für ein 1.000-Euro-Fahrrad, kostet Sie etwa zwischen 15 und 20 Euro im Monat als Mitarbeiter.
Und wenn es mal geklaut wird, auch kein Problem. Diensträder sind meist versichert und es gibt schnell Ersatz.
Zuschüsse fürs Essen.
Das ist mittlerweile eigentlich ein sehr, sehr gefragter Baustein, muss man sagen, weil das Thema Kantine in vielen Unternehmen zurückgeht, aus verschiedensten Gründen.
Wer keine Kantine in der Firma hat und mit den Kollegen mittags auswärts essen geht, kann sich von seinem Chef oder seiner Chefin bezuschussen lassen. Und zwar mit rund 3 Euro am Tag. Macht knapp 800 Euro im Jahr, ebenfalls steuerfrei. Die Abrechnung der Zuschüsse ist zwar nicht ganz unaufwendig, aber es gibt Apps, die dabei helfen.
Man kann ganz einfach, egal wohin gehen, man kann wirklich de facto von der Tankstelle bis zum Sterne-Restaurant gehen, nimmt den Beleg mit, den man da bekommen hat und fotografiert ihn einfach. Und diese Apps steuern dann diese Zuschüsse direkt mehr oder weniger in die Gehaltsabrechnung ein und sodass das Handling für die Unternehmen viel einfacher geworden ist.
Alternative Gehaltserhöhungen, die ganz ohne Steuern und Abgaben auskommen, gibt es auch noch in anderen Bereichen. Zum Beispiel als Zuschüsse für die Kita, fürs Fitnessstudio oder für den Handyvertrag. Viele dieser Modelle kommen allerdings eher selten zum Einsatz.
Es ist einfach eine Mischung aus Unwissenheit und einfach Nicht-Existenz bis jetzt in solchen Gehaltssystemen, dass die Leute damit sich ein wenig schwer tun.
Also, beim nächsten Gehaltsgespräch mit dem Chef vielleicht einfach mal erzählen, was außer ein paar Euro mehr im Monat noch so alles möglich ist. Schließlich hat nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen was von den alternativen Vergütungsmodellen. Der Arbeitgeber zahlt darauf keine Lohnnebenkosten. Da freut sich auch der Chef.
Naja, also, wenn das so ist, wo muss ich unterschreiben?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn man es nicht besser wüsste, dann hätte man auch denken können, da wird vielleicht das Finale der NBA gezeigt. Nachrichtensender sind live dabei gewesen, Zeitung und andere Portale haben das Ganze live gestreamt, in Washington haben Bars extra früher aufgemacht und es gab an anderen Orten öffentliche Übertragungen. Großes nationales und internationales Interesse in und für die USA, denn heute hat der ehemalige FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats ausgesagt. Und was er da gesagt hat, das könnte Präsident Donald Trump in Schwierigkeiten bringen. Es geht um die Russland-Affäre. Trump soll Einfluss genommen haben auf die Ermittlungen des FBI. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Er hat die Aussage von James Comey für uns verfolgt. Thilo, was hat er denn heute gesagt?
Er hat im Grunde das nochmal detailliert wiedergegeben, was er ja gestern in seiner 7-seitigen Erklärung schon zu Papier gebracht hatte. Es geht im Wesentlichen um die insgesamt 9 Gespräche, die James Comey mit Donald Trump hatte. 2 persönliche Begegnungen im Januar und im Februar und die übrigen 7 Telefonate. Es geht um die beiden Punkte, Sonja. Einmal die Forderung nach der Einstellung des Verfahrens gegen Michael Flynn. Also das war Donald Trumps kurzzeitiger nationaler Sicherheitsberater, der entlassen worden ist wegen seiner dubiosen Kontakte zu Russland, die er nicht aufgedeckt hatte. Bei dieser Forderung nach Einstellung des Verfahrens, das hat Comey klargestellt, gab es keine direkte Order des Präsidenten, also er hat es nicht angeordnet, aber es gab diesen Satz, ich hoffe, Sie können das Verfahren fallen lassen, und das habe er Comey als Direktive erlebt. Die zweite Punkt ist die Forderung nach absoluter Loyalität. Trump hat Comey gesagt, ich brauche Loyalität, ich erwarte Loyalität, und das hat Comey als indirekten Druck erlebt. Trump habe ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen wollen, nach dem Motto, ich lasse dir deinen Job als FBI-Chef, aber dafür musst du etwas für mich tun, nämlich, Klammer auf, das Verfahren gegen Flynn fallen lassen, Klammer zu. Und dies unter 4 Augen im Oval Office in einer Atmosphäre, die sicherlich einschüchternd war. Das habe ihn total erstaunt, sagt Comey, und er ist in die Haltung gegangen, Achtung, pass auf, was du sagst. Und deshalb hat er von diesem ersten Augenblick an sofort damit begonnen, Protokolle anzufertigen, aus der Befürchtung, Donald Trump könnte lügen.
Das heißt aber, unterm Strich gab es jetzt wirklich neue Erkenntnisse heute in und durch diese Aussage?
Nein, es gab im Grunde keine neuen Erkenntnisse, aber es ist deutlich geworden, wie sich dieser Mann, James Comey, übrigens ein 2-Meter-Hühne, wie sich dieser Mann wirklich schwer getan hat mit allen Entscheidungen, die er treffen musste seit diesen ersten Begegnungen mit diesem Präsidenten, den er schildert als absolut unzuverlässig, als verlogen, als hintertrieben, als ja auch Trickser. Ich glaube, das hat Donald Trumps Autorität heute ganz erheblich unterminiert. Das Weiße Haus sagt nun, Donald Trump sei kein Lügner. Das ist eine etwas ungeschickte Strategie vielleicht. Ich habe das Gefühl, das läuft jetzt, Sonja, auf einen Wettstreit um Glaubwürdigkeit, um Integrität und Aufrichtigkeit hinaus. Und mein Urteil ist, den hat James Comey heute ganz klar und eindeutig gewonnen.
Aber was bedeutet das jetzt für Donald Trump? Also ficht ihn das wirklich an, zum einen auf einer persönlichen Ebene, zum anderen auf einer politischen Ebene?
Ich glaube, wie ich sagte, dass Trumps Autorität ganz erheblich heute gelitten hat. Und er sieht sich sicherlich zum einen erstmal moralisch in Bedrängnis. Der Vorwurf, ein Lügner zu sein, das ist natürlich für einen Präsidenten ein Problem. Und ich habe auch das Gefühl, dass ein Prozess bei den Republikanern einsetzt, der noch nicht irgendwie auf eine Erosion hindeutet oder wirklich auf eine Absetzbewegung. Aber man hat doch gemerkt, dass republikanische Senatoren einen derartig großen Respekt vor diesem James Comey und seinem Mut, einfach zur Wahrheit zu stehen, bezeugt haben, dass man das Gefühl hat, die Sympathien sind ziemlich eindeutig verteilt.
Was mich noch interessieren würde, kurz zum Schluss, geht es für Comey eigentlich ausschließlich darum, seine Sicht der Dinge darzustellen, oder spielt es für ihn auch eine Rolle, den Ruf seiner ehemaligen Behörde, also dem FBI, ja, zu verteidigen?
Total wichtige Frage. Comey hat sich dargestellt als jemand, der eben nicht nur um die eigene Reputation kämpft, sondern auch um die Ehrenrettung seiner Behörde. Das hat, glaube ich, in der amerikanischen Öffentlichkeit einen großen Eindruck hinterlassen. Da steht jemand unter immensem Druck und stellt sich doch zunächst mal vor seine Mitarbeiter. Da war diese starke Szene, als er schilderte, wie Trump ihn nach der Entlassung persönlich angegriffen hat, als Angeber, als Aufschneider, aber auch die Behörde angegriffen hat. Er habe das FBI schlecht geführt, die ganze Behörde in Unordnung gebracht. Und da sagt nun James Comey, das war Diffamierung und das war eine glatte Lüge.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies, plain and simple.
Also Sie haben es gehört, ganz feste Stimme, ganz feste Haltung und ein Problem für Donald Trump.
Der ehemalige FBI-Chef James Comey hat heute ausgesagt. Aktuelle Infos und Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Sei doch mal kreativ. Sagt sich so leicht, aber man kann es ja nicht erzwingen. Oder vielleicht doch. In einem Experiment haben Londoner Forscher es geschafft, die Kreativität bei Freiwilligen anzuregen, und zwar durch Stromstöße. Im Test sollten die Teilnehmer Knobelaufgaben lösen, bei denen es darum ging, aus Streichhölzern gelegte mathematische Gleichungen so zu verändern, dass sie stimmen. Teilweise mussten die Probanden dabei ungewöhnliche Lösungspfade finden. Diese Aufgaben konnten sie dreimal so gut lösen, wenn ihr Gehirn gleichzeitig mit leichtem Strom stimuliert wurde. Im Fachjournal Scientific Reports schreiben die Autoren, durch den Strom werde die Aktivität einer bestimmten Hirnregion verändert. Die ist unter anderem für abstraktes Denken verantwortlich und für das Arbeitsgedächtnis, das wir brauchen, um Informationen gleichzeitig zu speichern und zu verarbeiten. Die Forscher gehen davon aus, dass die Hirnstimulation hilft, normale Denkmuster aufzubrechen und so kreatives Denken ermöglicht. Bevor ihr euch jetzt an die Steckdose hängt, das Ganze hat einen Preis. Die Stromstöße verschlechterten gleichzeitig das Arbeitsgedächtnis der Probanden. Schnelle Energie fürs Gehirn. So werben Traubenzuckerhersteller gerne für ihr Produkt. Dextro Energy wollte am liebsten noch einen draufsetzen und mit wissenschaftlich anmutenden Werbesprüchen punkten. Die EU-Kommission hat das schon vor Jahren verboten. Der Europäische Gerichtshof hat diese Entscheidung heute bestätigt. Der Grund? Die Aussagen suggerieren, Traubenzucker sei gesund. Traubenzucker sei aber schlicht Zucker und damit eben kein unbedenklicher Energielieferant. Besonders knackige Werbesprüche sind es allerdings nicht gewesen. Mit dabei waren Glucose unterstützt die körperliche Betätigung und Glucose trägt zu einem normalen Energiegewinnungsstoffwechsel bei. Du darfst nicht mit uns spielen, du bist zu dick. Harte Ansage, müssen sich Kinder wohl aber immer wieder anhören. US-Wissenschaftler haben sich jetzt Freundschaftsnetzwerke in Schulklassen angeschaut. Dafür haben sie Daten aus den Niederlanden ausgewertet, berichten sie im Fachmagazin PLOS ONE. Dort wurden 10- bis 12-jährige Schüler aus 28 Klassen gefragt, wie viele Freunde und wie viele Feinde sie haben. Die Wissenschaftler konnten dann die Beziehungen innerhalb der Klassen nachvollziehen. Es zeigte sich, die übergewichtigen Kinder hatten im Schnitt einen Freund weniger als normalgewichtige Kinder, dafür aber einen Feind mehr. Das Tragische daran, oft bezeichneten die übergewichtigen Kinder Mitschüler als Freunde, die das andersrum aber nicht taten. Die Wissenschaftler sagen, wir haben leider ein soziales Umfeld, in dem Fatshaming normal ist. Diese Kinder werden ausgegrenzt und sind damit einem höheren Risiko ausgesetzt, zum Beispiel unter Einsamkeit, Depressionen und Essstörungen zu leiden. Dabei werden weltweit immer mehr Kinder immer dicker. Laut WHO gab es im Jahr 2013 über 40 Millionen Kinder, die zu schwer für ihr Alter waren.
Deutschlandfunk Nova.
Ist schon krass, was man alles wiegen kann. In Deutschlandfunk Nova, ich könnte jetzt zum Beispiel Sebastian Rams auf die Waage stellen.
Und würdest was?
Du guckst mich schon total erschreckt an. Keine Sorge, mache ich nicht. Soll ich? Nein?
Ja, sag.
Ja?
Doch.
Nein? Weiß ich nicht. Was wiegst du denn?
70 Kilo.
Ja, ist, glaube ich, du bist groß. Ist ganz okay. Also man kann natürlich noch ganz viele andere Sachen wiegen, außer den lieben Sebastian. Glitzer zum Beispiel oder Gold oder Pfirsichkerne und auch Sterne, genau, die Sterne, die uns jede Nacht vom Himmel aus anfunkeln. Die passen natürlich schlecht auf so eine normale Küchenwaage. Sterne muss man natürlich anders wiegen, und zwar mit einer ganz speziellen Methode. Die Astronomen, die diese Methode jetzt zum ersten Mal angewendet haben, über die wollen wir sprechen und wie das Ganze funktioniert. Sie haben nämlich zwei Sterne vermessen, die einige Lichtjahre von uns entfernt liegen. Und diese Sterne tragen zwei sehr, sehr schöne Namen, nämlich einmal Roter Stern und Weißer Stern. Und wie man die jetzt gewogen hat, das lassen wir uns mal erklären von Michael Büker. Der ist Wissenschaftsjournalist. Michael, was ist denn überhaupt ein weißer Zwerg?
Hallo, schönen guten Abend. Ja, tatsächlich sind das zwei Sterne, die in einem Doppelsternsystem sozusagen als Nachbarn umeinander kreisen. Da haben wir einmal einen weißen Zwerg und einmal einen roten Zwerg. Der weiße Zwerg ist ein Überbleibsel von einem Stern, der früher mal sehr viel größer und sehr viel heller war, aber inzwischen schon ausgebrannt ist. Und sein sozusagen Nachbar, der rote Zwerg, das ist ein Stern, der noch dabei ist. Denn bei den Sternen gilt, wer leichter ist, der lebt deutlich länger. Und so sind diese beiden ungleichen Nachbarn, also ein schwach leuchtender roter Stern und ein ganz heller weißer Zwerg.
Und wie, vielleicht kannst du es uns so erklären, dass auch ich, kleiner Dummi, das verstehen kann. Wie kann man das jetzt anstellen, dass man aus dieser Entfernung einen Stern wiegen kann? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, man konnte mit der alten Methode konnte man gucken, wie lange die beiden brauchen, um einmal umeinander zu kreisen. Und dann kann man quasi schon mit einfacheren Schulformeln darauf kommen, was die ungefähr wiegen. Aber das ist nicht besonders genau. Und mit dieser Methode sind die Forscher bisher auch zu einem Ergebnis gekommen, was sie nicht zufriedengestellt hat. Und jetzt wurde eine neue Methode ausprobiert, wo man sehr, sehr genau messen muss. Und zwar ist der weiße Zwerg, also der von beiden, der etwas heller leuchtet, der ist an einem anderen Stern vorbeigezogen, der viel weiter hinten ist. Das heißt, wenn man so in den Himmel guckt, dann waren die beiden sozusagen zufällig ganz nah beieinander. Und der vordere Stern, also unser weißer Zwerg, der hat dabei das Licht vom hinteren umgebogen. Der hat so richtig wie eine Linse, die man sozusagen irgendwo hingestellt hat und dann guckt man so lange durch, bis die Sonne gerade knapp durch die Linse scheint, dann wirkt das Licht halt anders. Und in dem Fall hat er den hinten liegenden Stern ein Stückchen versetzt erscheinen lassen und dadurch konnte man darauf schließen, wie schwer unser weißer Zwerg ist. Das musste man wahnsinnig genau messen. Dafür haben die Forscher das Hubble-Weltraumteleskop genommen. Und zwar mussten die das so genau machen, wie die Breite von einem menschlichen Haar ist, wenn man es aus 10 Kilometer Entfernung betrachten würde.
Krass. Und wie schwer ist der jetzt, der weiße Zwerg?
Der wiegt ungefähr 2/3 so viel wie unsere Sonne, ist also erstmal ein Objekt, was leichter ist als unsere Sonne, ist dabei aber total winzig. Der hat einen Durchmesser von nur ein paar Dutzend Kilometern, ist also noch viel, viel kleiner als unser Mond und trotzdem passt dabei ja 2/3 von allem rein, was unsere Sonne auf die Waage bringt.
Warum ist das denn jetzt eigentlich wichtig, dass man weiß, wie schwer so ein Stern ist?
Das ist wichtig, weil die Astronomen verstehen wollen, was am Lebensende von Sternen passiert. Wir haben ja nur genau einen vor der Nase, nämlich die Sonne. Und da können wir drum rumfliegen und alle möglichen Messungen machen. Aber alle anderen Sterne sind wahnsinnig weit weg, so wie der hier, 18 Lichtjahre. Und das ist schon einer von denen, die relativ nah dran sind. Und um zu verstehen, was mit Sternen insgesamt passiert, können wir halt nicht nur den einen angucken, der wir vor der Nase haben, weil dessen Entwicklung sehr lange dauert, sondern wir wollen uns alle angucken, die draußen im Universum unterwegs sind. Und wenn wir von denen allen verstehen, was mit ihnen gerade los ist, dann können wir das zu einem Bild zusammenfügen, wie so ein Sternleben insgesamt abläuft.
Ist es richtig, dass diese Methode, die die Astronomen da jetzt verwendet haben, im Prinzip zurückgeht auf Einstein?
Ja, das ist richtig. Einstein hat die Gleichungen aufgestellt, die heute die beste Beschreibung sind, die wir für die Schwerkraft und den Verlauf der Zeit haben. Den berühmten Begriff zum Beispiel der Raumzeit, der kommt aus seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und Einstein wusste, dass die Grundlage für diese Messmethode, mit der das jetzt gemessen wurde, zwar in seinen Formeln drinsteckt, aber er war selbst der Meinung, das hat er selbst geschrieben, das würde man niemals so genau messen können. Und mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops haben die Astronomen jetzt gezeigt, dass Einstein Unrecht hatte, dass man es nicht messen könnte und dass seine Formeln dafür richtig waren.
Der Wahnsinn. Michael, ich bin immer noch fasziniert und versuche mir nach wie vor vorzustellen, wie schwer in Kilogramm ist denn jetzt eigentlich 2/3 so viel wie die Sonne? Weil so viel wiegt ja jetzt dieser weiße Zwerg, dieser eine Stern. Aber kann man nicht sagen, wie viel Kilogramm, oder?
Das könnte man sagen. Also man spricht dann, die Astronomen merken sich das sozusagen nicht in Kilogramm, weil das eine wahnsinnig große Zahl wäre. Aber wenn wir sie hinschreiben, dann ist das ungefähr 1,5 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das heißt, wir schreiben 1 und 5 und dann schreiben wir noch ungefähr 28 Nullen und das ist dann das Gewicht in Kilogramm.
Gut, die Zahlen lerne ich nachher noch auswendig. Vielen Dank, Michael, für die Infos.
Schönen Abend.
Ja, dir auch. Michael Büker hat uns in Deutschlandfunk Nova erklärt, wie man Sterne wiegt. Albert Einstein hat sich im Endeffekt diese Methode ausgedacht und Astronomen haben damit zum ersten Mal den weißen Zwerg gewogen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das große Event heute in Großbritannien, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ne? Ganz klar, das britische Unterhaus wird neu gewählt und nichts, was die Briten machen, auch in diesem Punkt, machen sie ohne Humor. Das ist sehr sympathisch. Im Moment posten viele Briten wie verrückt Bilder, Fotos von ihren Hunden vor den Wahllokalen. Läuft unter dem Hashtag Dogs at Polling Stations. Sebastian Rams hat sich das Ganze nochmal für uns angesehen. Also ich meine, warum machen die Briten das, Sebastian?
Weil sie es können.
Ja, sehr gute Begründung.
Tradition, weil so ein Wahltag bis zur ersten Hochrechnung, wenn wir mal ehrlich sind, stinklangweilig ist. Vielleicht auch, damit uns Medien nicht langweilig wird und wir auch was zum Lachen haben. Oder weil sie eine ganz pragmatische Nation sind, die gerne das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden, also Hundekacke und Wahlurne eben. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Ich glaube, die Briten selber haben die auch nicht die Ahnung.
Gibt es denn politische Parolen da von dieser Hundefraktion? Reaktion?
Natürlich. Das ganze Land scheint vollkommen politisiert zu sein. Ein Labrador will zum Beispiel mehr Spaziergänge und Hundesnacks. Und auffällig viele Hunde sind mit Stickern der Labour Party geschmückt. Vielleicht sind deren Herrchen und Frauchen ein bisschen internetaffiner, man weiß es nicht. Und ein Hund, der genießt die Freiheiten in der EU, Dave Briggs, vielleicht sein Herrchen, der schreibt bei Twitter: Meet Ozzy, he's a Romanian immigrant. He loves the smell of democracy in the morning.
Sehr schön. Aber ich wundere mich schon ein bisschen, dass die Leute die Fotos mit den Hunden posten. Sonst sind doch Katzen immer so das Riesending.
Das stimmt. Tja, vielleicht ist das die Trendwende des Katzenhypes aus und vorbei. Dafür sorgen die Briten aber direkt für Nachschub. Es gibt nämlich mittlerweile auch den Hashtag Rats at Polling Stations, Horses at Polling Stations. Und wer immer noch nicht genug hat, kann sich auch noch, ja, Babys at Polling Stations reinziehen. Fragt sich jetzt nur, ob das Thema noch bis zur Bundestagswahl hier in Deutschland trendet. Aber wenn, was machen wir dann?
Hast du einen Vorschlag? Nee, jetzt gerade spontan fällt mir keiner ein.
Wir reden ja sonntags. Vielleicht einfach mit einer langweiligen Brötchentüte?
Oder mit einem Eis oder so.
Im September?
Je nachdem, ja.
Vielleicht auch das.
Also die Briten haben sich auf jeden Fall für den Hashtag Dogs at Polling Stations entschieden und sie twittern Bilder von ihren Hunden vor den Wahllokalen. Sebastian Rahms hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Angenehme Aussichten, die die Schiffscrew da über die Facebook-Seite bietet. Ich finde ja, ehrliche Kommunikation geht über alles. Unter den richtigen Bedingungen, steht da, wird man auf jeden Fall seekrank. Es gibt ruhigere Tage, aber es ist besser, ein paar Antikotztabletten mitzunehmen. Na dann, ahoi, ne? In 150 Tagen einmal die komplette Küste von Kanada befahren, um sie herumfahren, ist die längste der Welt mit über 243.000 Kilometern. Genau das macht die C3-Expedition und zwar mit einem großen Schiff. Und die machen das nicht, weil ihnen langweilig ist oder weil sie irgendwie ihre Magenmuskulatur trainieren wollen. Es gibt natürlich einen besonderen Anlass dafür. Denn dann am 1. Juli feiern vier kanadische Provinzen, die mal ehemalige britische Kolonien gewesen sind, 150 Jahre kanadische Landesgeschichte. Kai Clement ist unser Korrespondent für die Region, durfte mit an Bord. Kai, wo seid ihr denn gerade?
Wir sind gerade in Cornwall und wir sind über Nacht hierher gefahren. Das ist ein winziges Örtchen am St. Lorenz-Strom, ungefähr eine Autostunde vor der Großstadt Montreal. Ich stehe auf dem hinteren Deck des Schiffes. Vielleicht hört man auch ein leichtes Wummern im Hintergrund. Das ist der Motor des Schiffes, den man eigentlich überall hier auf dem Schiff hört. Ganz egal, wo man sich aufhält. Zur Linken das Örtchen, zur Rechten, wie ich jetzt mal so ganz unseemännisch sage, liegt der St. Lorenz-Strom in der Morgensonne und das ist ein wunderschönes Bild, dieser breite Strom glitzert und gegenüber das Ufer, grün bewachsen, da ist nichts von Bebauung zu sehen. Also es ist eine schöne Mischung zwischen kleiner Siedlung und offener Natur.
Das klingt auf jeden Fall sehr idyllisch. Erklär uns doch bitte mal, warum dieses Schiff jetzt einmal rund um Kanada herumfährt. Was soll das bringen?
Das ist eines der Vorzeigeprojekte zu 150 Jahren Landesgeschichte Kanadas. Am 1. Juli 1867 haben sich vier Provinzen des Landes zum Dominion of Canada zusammengetan. Dominion meint so viel wie Herrschaftsbereich und das war es damals auch immer noch, nämlich unter der britischen Krone. Aber es war ein kleiner Anfang für das große Kanada, das wir heute kennen. Diese 150 Jahre Landesgeschichte feiert das Land dieses Jahr und eines der Vorzeigeprojekte ist diese C3-Expedition. Das meint also dreimal das C und das steht für From Coast to Coast to Coast, vom Atlantik durch die Nordwestpassage, die Arktik also, bis zum Pazifik. Und diese Riesenreise steht für das riesige Land mit dem längsten Küstenabschnitt überhaupt weltweit. Und es ist im Grunde eine Landeserkundung von See aus, denn die Crew sagt, im Grunde wissen viele Kanadier überhaupt nicht, was für eine fantastische Küste wir haben. Das liegt schlichtweg daran, dass sich die Bevölkerung Kanadas an der US-Grenze drängt und wenige Menschen an der Küste leben. Und es ist ein kleines bisschen auch ganz Kanada an Bord unterwegs, denn es gibt insgesamt 15 Reiseabschnitte, immer repräsentiert durch Vertreter für die jungen Menschen des Landes, für die indigene Bevölkerung, für Mohawk beispielsweise. Jetzt gerade an Bord ist Donovan, ein Vertreter der Mohawk-Gruppe. Und diese Botschafter des Landes umrunden ihr eigenes Land und erkunden ihre eigene Geschichte.
Das heißt, diese Reisegruppe setzt sich dann immer aus unterschiedlichen Mitgliedern zusammen und treffen treffen die dann an Land auch jemanden?
Ganz genau so ist es. Es ist im Grunde ein kleines Kanada auf einer kleinen Arche Noah, wenn man so will, nämlich einem Eisbrecher. Und dann gibt es immer wieder Stationen an Land, wo es einen Austausch mit der Bevölkerung gibt. Gleich in 20 Minuten ist es auch wieder soweit. Dann wird sich sowohl die Schiffscrew vorstellen, als auch in der Regel das kleine Örtchen, das man dann besucht, oder auch durchaus das größere wie Montreal. Das wird die nächste Station sein. Und dort wird es natürlich auch immer um die Geschichte des Landes gehen, die ja viel, viel älter ist als diese 150 Jahre. Die indigene Bevölkerung blickt ja auf 1000, anderthalb, 2000 Jahre Geschichte zurück. Daran muss man auch immer wieder erinnern und auch daran, dass Kanada mit dieser Bevölkerung ja nicht eben glimpflich umgegangen ist. So geht es bei dieser Reise auch um ein Stück Versöhnung mit dieser unschönen Seite der kanadischen Geschichte, wo die Regierung und auch die katholische Kirche den indigenen Gruppen, also den Inuit und den Indianern, die Kinder weggenommen hat, sie in Internate gesteckt hat, wo sie brutalst behandelt wurden. 150.000 Kinder hat das schätzungsweise betroffen. Tausende davon sind gestorben durch diese furchtbare, brutale Behandlung. Und auch das ist ein Stück weit kanadische Geschichte, die man hier im Grunde versöhnen möchte durch die Aufarbeitung und durch diese Reise.
Wie erfährt denn eigentlich der Rest des Landes von dieser ja doch wirklich wichtigen Expedition? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Vorzeigeprojekt. Interessiert das jemanden?
Ich habe mich darüber mit Jeff Green unterhalten. Das ist der Expeditionsleiter und Erfinder. Und der hat 2 Jahre Vorbereitung in dieses Projekt hineingesteckt. Und dazu gehörte natürlich auch jede Menge Öffentlichkeitsarbeit. Er hat gesagt, man habe im Grunde schon vor der Reise 5 Millionen Kanadier erreicht. Das ist bei einer Bevölkerung von insgesamt ja nur gut 30 Millionen eine Menge. Jeder Sechste wusste also schon vor Reiseantritt davon, hat schon mal davon gehört. Das Schiff ist sehr aktiv mit Social Media, über Facebook Live, über Twitter und über alle anderen möglichen Social-Media-Kanäle die Bevölkerung zu erreichen. Und natürlich ganz wichtig und für mich bisher am beeindruckendsten sind die persönlichen Begegnungen an Land. Wenn man dann die Menschen trifft, die diese Geschichten aus der kanadischen Geschichte selbst am eigenen Leib erfahren haben und zu berichten haben, das sind zweifelsfrei die schönsten, die beeindruckendsten und manchmal auch die erschüttertsten Momente.
Kai Clement ist auf dem kanadischen Expeditionsschiff C3 auf dem St. Lorenz-Strom gerade noch unterwegs. Es geht darum, 150 Jahre Landesgeschichte zu feiern und natürlich auch, um überhaupt mal zu verstehen, was für eine riesige Küste Kanada hat, Begegnungen möglich zu machen. Das war die Redaktionskonferenz. Bis dahin, mein Name ist Sonja Meschkat. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.